Hallo, mein Name ist Mareike und ich berichte hier aus meinem Leben nach Burnout und mit Depression. Und weil es in diesem, in meinem Leben, in meinen Gedanken und Gefühlen manchmal wenig Struktur gibt, heißt der Podcast von A wie Katze bis Z wie Depression. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es hat jetzt ja auch nur 4 bis 5 Monate gedauert, dass ich mich wieder ans Mikrofon setze. Und hier vielen Dank für die Nachrichten, die mich erreicht haben, mit der Frage, ob es mir gut ginge und wann es eine nächste Folge gäbe. Ich sehe das jetzt erstmal als Kompliment, dass ihr nach einer nächsten Folge gefragt habt. Und ich bedanke mich auch, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, wie es mir geht. Also soweit geht es mir gut. Ich muss sagen, ich habe einfach andere Prioritäten gesetzt. Ihr wisst, ich versuche keinem Ich muss mehr zu folgen, die Antreiberin in mir ein bisschen, würde ich sagen, in Urlaub zu schicken. Und dazu gehört auch die Vorbereitung oder überhaupt die Aufnahme vom Podcast. Ich habe in den letzten Monaten versucht, eine Regelmäßigkeit in meinen Sport zu bekommen. Das hat auch geklappt, weil der Sport auch mir wahnsinnig viel Spaß macht. Sonst würde es dann mit einer Regelmäßigkeit auch nicht klappen. Deswegen waren da viele Energien schon gebunden und ich habe radikal durchgesetzt, dass ich Pausen mache. Also es gab Wochenenden, an denen habe ich nichts gemacht, außer auf dem Sofa gelegen, geschlafen und vielleicht gelesen. Sonst nichts. Und das tat richtig gut. Ich kam sogar in einen Modus, in dem ich mich gelangweilt habe. Und das hatte ich eigentlich noch nie. Dass keine Antreiberin rumgeschrien hat, dass keine Kritikerin rumgeschrien hat, sondern dass ich mich einfach gefragt habe, auf was habe ich jetzt eigentlich Lust? Ich habe auf gar nichts Lust. Und das war neu. Also das war wirklich neu, weil sonst hämmert es ja in meinem Kopf. Ich muss das machen. Ich muss dies erledigen. Das hast du noch nicht gemacht. Vielleicht kennt ihr das ja auch, aber ich habe gemerkt, dadurch, dass ich mich wirklich zu diesen Pausen gezwungen habe, hat sich das ein bisschen aufgelöst. Klar, da spielen bestimmt noch andere Faktoren mit, Therapie, Selbsterkenntnis, alles. Ihr wisst, es ist immer alles multifaktoriell, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, dass ich das so radikal gemacht habe, hat auch einen Teil dazu beigetragen. Und ich weiß, ich bin da in einer absoluten Luxussituation, denn ich habe keine Familie, keine Kinder, ich habe keinen Partner, Partnerin. Und ja, das ist für mich eine Luxussituation, weil ich die selber gewählt habe. Das ist was ganz anderes, wenn ich das nicht selbst gewählt hätte, wenn ich gerne Kinder gehabt hätte oder wenn ich gerne Partner, Partnerin in meinem Leben hätte, wäre das natürlich was ganz anderes. Ich will nur damit sagen, ich sehe auch alle Mamas, vor allem Mamas, Papas sind meistens ein bisschen weniger belastet mit Care-Arbeit und Mental Load. Ich sehe euch und ich weiß, dass ihr das nicht einfach machen könnt, zu sagen, hey, am Wochenende, ich mache gar nichts. Und ich möchte hier auch nicht vergessen, dass es vor allem Frauen gibt, die sich auch um die Pflege von Angehörigen kümmern, die das dann auch nicht einfach machen können. Also ich weiß, ich bin in einer absoluten Luxussituation. Und jetzt zur heutigen Folge. Also ich habe gemerkt, mein Burnout-bedingter Zusammenbruch ist nun 5 Jahre her. Und ich hatte jetzt auch gerade in den letzten Wochen das Gefühl, dass durch die letzten, vor allem 2 Jahre, die doch ein bisschen schwierig waren in mancher Hinsicht und vor allem eigentlich das letzte Jahr, was trauertechnisch nochmal richtig schwierig war, sich doch viel gelöst hat. Und jetzt kann ich nach bald 5 Jahren nach meinem Zusammenbruch sagen, ich bin in der Heilung. Also ich will gar nicht sagen, ich bin geheilt, weil ich glaube, da gehört noch viel mehr dazu. Dazu bin ich oft noch zu erschöpft. Da fehlt mir oft noch die Energie. Da kann ich mich noch nicht richtig einschätzen etc. Und es gibt noch viele Dinge, an denen ich gern arbeiten will, die ich gern heilen will. Und jetzt dachte ich, ich könnte ja eigentlich mal die letzten Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen. Bevor ich das aber mache, mein Hinweis und immer wiederkehrende Triggerwarnung. Ich bin keine medizinische oder psychologische Fachkraft. Ich berichte hier in meinem Podcast von meinen ganz eigenen Erfahrungen, Gedanken und Erlebnissen als Betroffene eines Burnouts und von Depressionen wie auch einer Binge-Eating-Störung. Und vielleicht fühlst du dich derzeit emotional nicht stabil genug für diese Themen und oder du befürchtest, dass das Themen sind, die dich triggern könnten, dann pass bitte auf dich auf. Wenn es dir gerade nicht gut geht und du das Gefühl hast, nicht weiter zu wissen, die Nummer des Sorgentelefons ist 0800 dreimal die 1 0 dreimal die 1 oder 0800 dreimal die 1 0 dreimal die 2. Die Nummern findest du auch in den Shownotes und da kannst du kostenfrei und auch anonym anrufen. Und es ist auch kein Zeichen von Schwäche dort anzurufen, sondern es ist ein Zeichen von größter Stärke, nach Hilfe zu fragen. Und sei dir sicher, du bist nicht alleine. So, jetzt ist natürlich die Frage, was will ich eigentlich Revue passieren lassen? Denn irgendwie hängt ja alles mit allem zusammen. Also mein Burnout, der Zusammenbruch dann, meine Depression, meine Binge-Eating-Störung, gerade meine Depression und auch die Essstörung, die begleiten mich ja schon länger. Und irgendwie hängt das ja auch alles miteinander zusammen und auch mit den Dingen, dass ich oftmals Gefühle nicht richtig zulassen konnte oder mir nicht eingestehen wollte, nicht fühlen wollte, hängt alles damit zusammen. Jetzt stelle ich mir einfach mal vor, ich würde mich selber interviewen und dann geht es zum Beispiel heute mal um meine Essstörung. Also wäre die Frage, wie steht es denn jetzt um die Binge-Eating-Störung? Ich kann erfolgreich vermelden, dass ich seit über oder fast einem Jahr keine Fressanfälle mehr habe. Und das ist ein ganz, ganz großer Erfolg für mich. Und dass sich auch mein Verhältnis zum Essen auch wieder gewandelt hat. Also das, ich glaube, mit Essen werde ich immer zu tun haben, keine Frage, weil Essen mein To-Go war, um bestimmte Dinge nicht fühlen zu müssen, um bestimmte Probleme nicht angehen zu müssen, um mich zu betäuben. Deswegen Essen war seit meinem 11., 12. Lebensjahr dieses Go-To-Instrument, um überleben zu können. Und deswegen werde ich damit immer zu tun haben. Um ein bisschen jetzt Struktur reinzubekommen, habe ich in den Unterlagen ein bisschen gesucht, die ich noch jetzt von meiner Verhaltenstherapie habe. Und zu Beginn hatten wir auch Therapieziele ausgemacht. Und ich glaube, ich habe die auch schon mal erwähnt. Aber auf jeden Fall, ich habe jetzt einen Zettel gefunden, auf dem steht Therapieziele, dann werden die das wohl sein. Und als erstes steht da drauf, normal in Klammer intuitiv essen können. Und für intuitiv habe ich die Definition aufhören, wenn ich satt bin. Als zweites kam dann auch Körper akzeptieren, Gefühle zulassen, Erwartungen hinterfragen. Und für das Therapieziel normal intuitiv essen können war der Ist-Zustand, also wurde dann, oder habe, wurde nicht, sondern ich habe es ja selber gemacht. Also ich mit meiner Therapeutenperson und meine Therapeutenperson und ich haben dann einen Ist-Zustand und einen Soll-Zustand definiert. Also sie hat mich gefragt, wie ist denn der Ist-Zustand derzeit? Und dann habe ich berichtet über das Sättigungsgefühl essen, schnell essen, vor dem Fernsehessen, vor allem alleine, Fressanfälle, die automatisiert sind, alle Süßigkeiten auf einmal essen, viele Gedanken über Essensmenge, Essensauswahl, Zeitpunkt und macht es dick. Und mein Soll-Zustand habe ich definiert als aufhören zu essen, wenn ich satt bin, inklusive Süßigkeiten, sich Zeit nehmen zum Essen, auch wenn ich allein bin und mit anderen, Frühwarnzeichen kennen und Prozess unterbrechen können, sich Zeit nehmen zum Kochen und vor allem auch genussvoll essen. Und da haben wir dann von 0 gar nicht bis 10 voll ausgeprägt, das bewertet und dann auch nach längerer Zeit immer wieder geprüft, wo bin ich denn? Da gab es auch dann wieder Schwankungen drin, also es wurde immer über die Zeit hin wurde alles immer besser, gab aber auch Schwankungen, gerade nach dem Tod meines Vaters. Da haben wir gemerkt, da wurde es nochmal schlechter. Also wo stehe ich derzeit? Ich esse manchmal immer noch über mein Sättigungsgefühl, aber nicht mehr aus Zwang, sondern vielleicht, weil es mir gerade gut schmeckt. Aber ich habe immer noch manchmal, dass ich zu müde bin. Ich habe jetzt keine Energie, um mich um gesunde Ernährung zu kümmern. Gibt's immer noch. Vor dem TV esse ich immer noch, aber nicht mehr über mein Sättigungsgefühl. Und vor allem diese automatisierten Fressanfälle, die haben aufgehört. Was immer noch passiert, ist das mit den Süßigkeiten. Es kann oft passieren, dass ich die alle auf einmal esse. Und deswegen, ja, ich weiß, viele würden jetzt sagen, das darf man nicht machen. Man muss Süßigkeiten, den Umgang damit lernen. Ich kaufe sie derzeit nicht, weil ich merke, ich habe dann nicht die Kraft dazu, nicht die Energie, gerade ein sozusagen gesundes Verhältnis dazu zu haben. Und auch in der Lebensphase, in der ich mich befinde, die ich schon öfter erwähnt habe, in der Perimenopause, ist es halt leider auch schwerer abzunehmen und da haut solcher Zucker und industriell hergestellte Nahrung einfach noch mehr rein und das sind die meisten Süßigkeiten. Nun mal, deswegen derzeit habe ich die nicht im Haus. So, was ich aber erzählen wollte, ging mir vor allem um die Fressanfälle, die hatte ich ja erwähnt, dass die eigentlich jetzt wirklich aufgehört haben. Also das heißt nicht, dass ich manchmal noch Mengen essen kann oder über diesen Sättigungspunkt esse ich trotzdem, aber ich kann nicht mehr die Mengen essen. Das ist mir aufgefallen, das hat sich geändert. Und bevor ich davon weiter erzähle, wollte ich auch mal erklären, was für mich ein Essanfall bedeutet. Falls es jetzt raschelt, das sind diese Unterlagen, die ich da gefunden habe. Also, ein Essanfall war für mich sehr große Mengenessen. Es gab kein Sättigungsgefühl. Also es gab wirklich in diesem Fressanfall kein Sättigungsgefühl. Das war wie ein Fass ohne Boden. Da ging Unmengen rein. Und wenn ich Unmengen sage, heißt es 500 Gramm Nudeln, ein großer Becher Eis, eine Tüte Chips, dann noch eine Tafel Schokolade, wenn das dann schon aufgehört hat. Also ihr seht, es sind Massen. für mich. Es ist wie eine Gier, habe ich aufgeschrieben, so wie eine Sucht. Es hat einen Kontrollverlust. Ich konnte nicht stoppen. Das hat mich wie magisch angezogen. Und es war auch eine Selbstverständlichkeit. Es war logisch, weil ich hatte keine Möglichkeiten, anders damit umzugehen. Und vor allem für mich war ein Highlight, das steht da drin, im Nichtfühlen. Also, weil alles dann betäubt war, weil entweder war mir schlecht danach oder ich habe einfach alles betäubt, weil mein Körper war jetzt ja auch damit beschäftigt, entweder zu essen oder zu verdauen oder das irgendwie zu verkraften. Oftmals war es nachts und dann auch überfallartig. Ich brauche jetzt sofort was und dass ich dafür auch losgefahren bin. Also es konnte schon passieren, dass ich an die Tankstelle gefahren bin. Also das oder noch schnell zum Supermarkt, wenn die den offen hatten. Und heute, ich habe ein Sättigungsgefühl. Also da geht auch nichts mehr rein, Gefühl. Ich fühle mich dann satt, auch mal überessen. Also dass ich mich über den Sättigungspunkt hinaus gegessen habe, so fühle ich mich dann. Ich habe manchmal einen geplanten Essanfall, so nenne ich das. Das ist aber eher, wir haben es anders formuliert, dass ich mir was gönne. Wie ich gesagt habe, wird nie ganz weggehen. Und manchmal sehe ich es immer noch als Belohnung an, zu sagen, boah, nach der stressigen Woche habe ich jetzt einfach Lust, auf dem Sofa eine Pizza zu essen, vor meiner Lieblingsserie. Und das ist okay. Es ist okay, weil es ja nicht mehr jeden Abend und nicht völlig ohne Kontrolle, also dieser Kontrollverlust ist nicht da, sondern ich kontrolliere das. Ich sage jetzt möchte ich diese Pizza vorm Fernsehen. Und lustigerweise esse ich sie dann manchmal gar nicht ganz. Und der Unterschied ist, ich habe es geplant. Vorher ungeplant, das ist wie eine Sucht, aber es ist eher eine Gier. Eine Gier und ich brauche das jetzt und sofort und ohne Sinn und Verstand einfach reinstopfen. Und am besten noch mit Fernseher, dann ist nämlich oben, im Kopf ist Ruhe und der Körper gibt auch Ruhe. Und so war das für mich. Und jetzt seit einem Jahr, wie gesagt, wird es besser. Es ändern sich auch bestimmte Dinge, zum Beispiel früher war es so, wenn es mir schlecht gegangen ist, habe ich ja mehr gegessen. Jetzt habe ich manchmal sogar Ekelgefühl vor Essen und bin zwar hungrig und dann muss ich wirklich gut überlegen, was esse ich jetzt. Das hat sich geändert. Also das gab es vorher nicht. Ich hatte nie Ekelgefühle vor Essen. Also das gab es gar nicht. Und das ist jetzt interessant. Ich weiß nicht, welche Phase das jetzt ist. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich halte es jetzt mal für normal. Das ist im Moment die Situation. Ich hungere auch nicht, weil wenn ich Hunger habe, dann werde ich auch was essen, weil das tue ich meinem Körper nicht an, dass er nichts bekommt, wenn er Hunger hat. Aber ich höre mehr auf ihn, wenn er jetzt satt ist. Und wie gesagt, ich kann oftmals über dieses Sättigungsgefühl gar nicht mehr hinausgehen. Das ist auch was ganz, ganz Neues. Wie bin ich jetzt dahin gekommen? Wie gesagt, Verhaltenstherapie. Und da achtet für euch drauf, dass es eine gute Therapeutenperson ist. Ihr habt die Möglichkeit, eure Therapeutenperson zu wechseln, wenn ihr merkt, das funktioniert nicht. Und was haben wir jetzt also in der Verhaltenstherapie gemacht? Therapieziele festlegen. Die Definition, wo will ich denn eigentlich hin, war schon für mich wirklich wichtig. Also wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, ich kann das jetzt nur rückblickend betrachten, wäre natürlich schön gewesen, wenn ich das währenddessen immer wieder aufgenommen hätte, wie es mir gerade geht. Aber ich kann mich erinnern, als wir diese Therapieziele aufgeschrieben haben, dachte ich, das wäre schön. Es wäre so schön, wenn ich ein Sättigungsgefühl hätte, wenn ich aufhören könnte, wenn ich diese Gier losbekomme. Das waren ja Wunschvorstellungen und ich hatte auch, weiß ich, Schwierigkeiten, wenn ich das einkategorieren sollte von 0 gar nicht ausgeprägt wie 10 voll ausgeprägt. Wo will ich denn hin? Und wenn ich jetzt auf dieses Blatt schaue, dann habe ich überhaupt irgendwo eine 0 stehen, also dass ich das völlig überwinde und dann sehe ich ja alle Süßigkeiten auf einmal essen. Und es schwankte dann zwischen, dass es derzeit 10 ist, dann auf die 0 gesprungen, dann ist es irgendwie wieder auf die 10 und jetzt ist es gerade bei einer 5. Und derzeit würde ich sogar fast auf wieder eine 8 setzen. Ich glaube, sonst habe ich immer so eine 3 oder mal eine 2 angegeben. Zum Beispiel über das Sättigungsgefühl Essen war meine Wunschvorstellung, dass ich bei einer 3 lande. Also von 0 gar nicht ausgeprägt bis 10 voll ausgeprägt bei einer 3. Da war ich dann doch so ein bisschen realistisch, würde ich es jetzt nennen, realistisch für meine Situation. Nicht im Allgemeinen, möchte ich das jetzt hier sagen, sondern für mich persönlich, weil ich denke, ich habe schon gewusst, dass das mit Essen immer, es wird immer ein Thema sein. Und dieses alle Süßigkeiten auf einmal essen, merke ich ja jetzt, dass ich da auch wieder ein bisschen Schwierigkeiten habe. Also ganz rauskommen werde ich nie. Also erster Punkt, der für mich wichtig war, das Therapieziel zu definieren und auch zu definieren, was ich unter einem Essanfall verstehe. Zu definieren, was diese Ziele wirklich bedeuten, wie ausgeprägt sollen die sein. Das ist für jeden ja ganz individuell. Und ich glaube, dass dann auch immer wieder nach ein paar Wochen zu sehen, was ich angegeben habe, wo ich jetzt bin, wo ich mich befinde, hat auch dazu beigetragen, dass ich meine Fortschritte gesehen habe, weil ich denke, das geht vielen so, dass man schnell vergisst, von wo man kommt und wo man jetzt steht, dass das ein ganz schön weiter Weg gewesen ist und weil man schnell diesen Zustand, den man jetzt hat, als Normalzustand empfindet und gar nicht mehr sieht, was man eigentlich alles verändert hat. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass meine Therapeutenperson da immer wieder neu abgefragt hat, wo stehen wir denn jetzt? Und ich sehen konnte, wie sich das im Zeitverlauf verändert hat. Des Weiteren habe ich einen Essensplan geführt. Also kein Essensplan in dem Sinne, dass ich geplant habe, wie ich nächste Woche esse, sondern was habe ich eigentlich den ganzen Tag gegessen? Und das waren verschiedene Kategorien. Wo habe ich gegessen? Mit wem habe ich gegessen? Wann? Dann auch mein Hungergefühl. Das war eine Skala. Ja, von 0 bis 7. Was war die Nahrungsmenge? Was war die Art der Nahrung? War es ein Essanfall? Ja oder nein? War es ein Kontrollverlust auch wieder von 0 bis 7 einkategorisiert? Dann auch wieder auf einer Skala von 0 bis 7, ob ich Angst hatte zuzunehmen und dann auch, das habe ich noch dahin hinzugefügt, meine Gedanken und Gefühle etc. Das hatte ich dann zum Schluss hingefügt. Das war in dem Formular, was mir die Therapeutenperson übergeben hatte, war dieses Gedanken, Gefühle etc. habe ich diese Kategorie genannt, gar nicht vorgesehen. War für mich aber wichtig, weil ich gemerkt habe, wenn ich einen Essanfall hatte, musste ich ein Essanfall-Tagebuch ausfüllen. Und in diesem Essanfall-Tagebuch, das habe ich meistens erst nach dem Essanfall einen Tag später, weil währenddessen, ich glaube, wenn man dazu fähig ist, dann ein Tagebuch auszufüllen, könnte ich mir vorstellen, dass man den Essanfall auch stoppen könnte. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Dieses Essanfall-Tagebuch, jetzt muss ich wieder blättern, sah so aus, dass man ein Datum, Beginn und Ende auch, Gefühle vor dem Essanfall, also da stehen zum Beispiel ängstlich, traurig, angespannt, gut gelaunt, man kann aber auch ein anderes angeben, dann ob es gering oder stark ausgeprägt ist, von 0 bis 7. Dann auch gab es vielleicht ein auslösendes Ereignis für den Essanfall, Gedanken vor dem Essanfall, Gefühle während des Essanfalls und dann nochmal einkategorisieren, wie stark bestimmte Gefühle nach dem Essanfall waren. Vor allem, wenn vor dem Essanfall zum Beispiel das Gefühl, beschämt zu sein, mit 7 ausgeprägt war, vielleicht war es nach dem Essanfall auf 3. Oder es war immer noch auf 7. Dann war das ja auch, dass man sehen konnte, was hat sich verändert. Und gab es Gedanken nach dem Essanfall. Also dies war dieses Essanfallstagebuch. Und da habe ich gemerkt, dass bei mir Gefühle eine große Rolle spielen. Logischerweise haben die immer beim Essanfall. Und ich wollte die schon, während ich das Esstagebuch führte, also nicht das Essanfalltagebuch, da schon mal mit aufnehmen, um da vielleicht zu sehen, ob ich da was erkennen kann. Genau. Und ich bin dann mit meiner Therapeutenperson oder ihr habe ich dann diese Protokolle übergeben und wir sind das durchgegangen. Sie hatte dann nochmal Fragen und vor allem, wenn ich einen Essanfall hatte, sind wir die nochmal Stück für Stück durchgegangen. Und das hat mir auch geholfen. Ich hätte es nicht gedacht, aber diese Tagebücher haben mich doch auch erkennen lassen, wo ich in bestimmte Routinen, und zwar in negative Routinen reinrutsche. Und auch dieses Essanfall-Tagebuch, dass ich gemerkt habe, welche Gefühle da vorherrschend sind, die vielleicht auch einen Essanfall auslösen können, weil ich dieses Gefühl einfach nicht fühlen möchte, weil es sich vor allem um ein negativ konnotiertes Gefühl handelt. Das war für mich schon sehr wichtig, weil dann konnte ich auch dann zu dem nächsten Therapieziel Gefühle fühlen und vor allem Gefühle auch einkategorisieren. Was ist das jetzt für ein Gefühl, was ich da gerade fühle? Das war auch nochmal wichtig. Und ich glaube, das würde ich mir jetzt einfach fürs nächste Mal aufheben, dass ich da nochmal erzähle, wie das war. Wie fängt man denn an, Gefühle zu fühlen und überhaupt wahrzunehmen? Was ist denn das für ein Gefühl, was ich jetzt gerade fühle? Und ja, und da hat auch viel geholfen, sich mit der inneren Kritikerin, ich glaube, die hatte ich ja schon mal erwähnt in einer Folge, aber auch mit der inneren Antreiberin und mit meinem, wie ich es nenne, Higher Self zu beschäftigen. Und das hat mir auch nochmal richtig gut getan, um jetzt sogar automatisiert zu merken, nee, da spreche nicht ich, da spricht der Anteil in mir, der die innere Kritikerin darstellt. Das ist jetzt richtig automatisiert geworden. Darüber würde ich einfach das nächste Mal reden. Also abschließend zu meiner Binge-Eating-Störung. Mein Fazit derzeit ist, ja, ich habe keine Essanfälle mehr. Ich weiß, dass Essen immer eine Rolle in meinem Leben spielen wird. Und ich versuche damit jetzt einen guten Umgang damit zu haben. So vielleicht auch wie mit meiner Depression, dass ich sage, okay, sie ist da. Warum ist sie jetzt da? Habe ich wenig auf mich geachtet? Habe ich zu viel Energie in irgendwas gesteckt und bin jetzt völlig ausgelaugt und die Depression kommt jetzt, um mich zu bitten, Pause einzulegen. Und so ist es auch beim Essen. Wann merke ich, dass ich die Kontrolle drüber verliere? Ist das vielleicht Situationen, in denen ich gestresst bin, überanstrengt bin, energielos bin. Und so sehe ich das eigentlich, dass diese Essstörung, die ich derzeit für halbwegs überwunden sehe, aber niemals als völlig von mir abgetrennt, sondern diese Gedanken werden immer wieder kommen, Essen wird für mich immer eine Rolle spielen und ich versuche es jetzt als positive Begleitung in mein Leben zu integrieren, so würde ich es jetzt vielleicht sagen. Und mit diesen Gedanken möchte ich auf keinen Fall sagen, dass jemand nicht von einer Depression oder von einer Essstörung geheilt werden kann, auf gar keinen Fall. Ich merke nur für mich ganz persönlich, ist das der richtige Umgang? Ich merke nun mal, ich renne in Situationen immer noch rein, in denen ich mich verausgabe. Ich merke aber immer mehr, bevor ich zu diesem Punkt komme, bin ich schon so achtsam mit mir, dass ich gar nicht mehr völlig ausgelaugt werden kann. Ich merke mit meiner Depression, sie wird weniger, es wird mich aber immer begleiten. Und so ist es auch mit meiner Essstörung. Es wird nie ganz aus meinem Leben verschwunden sein. Und damit lebe ich. Und damit lebe ich ganz gut. Ich möchte euch nur sagen, das heißt nicht, dass das für die Allgemeinheit gilt. Wie ich schon in meinem Hinweis sage, das sind meine ganz persönlichen Erfahrungen. Und ich merke, je mehr ich die einlade und sage, das ist Teil von mir, desto besser kann ich damit leben. So, und noch zum Abschluss, weil ja der Podcast auch heißt A wie Katze, möchte ich noch für alle Katzenliebhaberinnen eine kleine Geschichte erzählen. Also, ihr habt ja mitgekriegt, dass Nelly bei mir eingezogen ist, nach einem Hilferuf von der Tierärztin, dass sie ein neues Zuhause dringend braucht. Und sie war hier und ich muss sagen, sie wirkte leicht traumatisiert. Die Wohnung war nicht ihr Safe Space. Sie kam nur zum Essen und ging dann wieder raus. Alles hat ihr Angst gemacht. Und jetzt liegt sie neben mir auf dem Kratzbaum, den habe ich neben meinem Schreibtisch, und liegt völlig entspannt, zeigt ihren Bauch und ist einfach in Ruhe. Und das wünsche ich dir auch, dass du zur Ruhe kommst. Und denk dran, du bist genau so, wie du bist, bist du richtig und genug. Und falls du jetzt Fragen hast, Anmerkungen, Kritik oder du dir was wünschst, was auch immer dir auf dem Herzen liegt, schreib mir gerne an avikatze@avikatze.de. Bei Instagram findest du mich auch unter avikatze. Und wenn dir die Folge bzw. der gesamte Podcast gefällt, hinterlasse gerne eine Bewertung. Das würde mir sehr helfen, denn damit wird er auch anderen vorgeschlagen. Aktiviere gerne die Glocke, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn es eine neue Folge gibt. Und ich hoffe, diesmal dauert es keine mehrere Monate, bis eine neue Folge kommt. Und damit danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Bis zum nächsten Mal. Deine Mareike.